Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext, Gottes Wort für unseren heutigen Taufgottesdienst, Matthäus 28, 18 bis 20, ja auch sehr gut bekannt, dieser Abschnitt, entweder als Missionsbefehl oder eben auch als Taufbefehl, unter dem Thema heute Leben im Auftrag und der Verheißung des Herrn. Leben im Auftrag und der Verheißung des Herrn. Wir lesen Matthäus 28, 18 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg. Es waren ja nur noch 11, der Judas Ischariot, der Verräter, war ja ausgefallen. Auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, und heute natürlich ganz besonders auch, liebe Täuflinge. Mit dem Ja zu unserem Herrn Jesus Christus treten wir ein in seine Nachfolge. Simon hat ja in der Parallel zur Taufe schon einiges dazu erläutert. Und damit beginnt das Leben eines Christen. Man kann es auch in diesen Tagen, auch in frommen, bibeltreuen Gemeinden, gar nicht oft genug betonen: Christsein ist nicht eine Sache meines Bemühens. Christsein ist nicht eine Sache meines Bemühens, dass ich mich anstrenge, Jesus nahe zu sein. Ich erlebe immer wieder, dass das ein weit verbreiteter Irrtum ist, auch in frommen, bibeltreuen Gemeinden. Und deshalb ist mir das in den letzten Wochen noch mal ganz massiv durch den Kopf gegangen als ein Beispiel. Es nützt nichts, wenn ich mir die beste Reitausrüstung kaufe. Zaumzeug, Sattel, Reitkleidung, Hut, alles, was man zum Reiten braucht, alles nur vom Feinsten. Und dann lese ich Bücher übers Reiten, ich schaue Filme übers Reiten, ich treffe mich mit Reitern und versuche alles in Erfahrung zu bringen, was einen guten Reiter ausmacht. Aber ich habe kein Pferd, kein eigenes und auch keins zum Ausleihen. Für mich war das ein Beispiel für den Fehler, den vermutlich erschreckend viele machen. Sie versuchen, gute Christen zu sein. Sie gehen sonntags in den Gottesdienst, sie singen Lobpreislieder, sie lesen zu Hause vielleicht sogar regelmäßig die Bibel und fromme Literatur, aber sie haben keine echte persönliche Beziehung zu Jesus. Und das ist Reiten wie Reiten ohne Pferd. Das ist zwar in den letzten Jahren zunehmend modern geworden, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, man nennt das Hobbyhorsing. Ich hätte noch andere Bilder im Internet gefunden, aber heute wird ja das Recht am eigenen Bild ganz hochgeschrieben, hochgehängt. Und damit ich da in nichts reintappe, bin ich auf diese Bronzestatue eines Hobbyhorsers gestoßen. Die machen das wirklich so. Die haben ein Steckenpferdchen und damit hoppeln sie durch irgendwelche imaginären Parcours. Steckenpferd reiten. Aber Hand aufs Herz, liebe Geschwister, wollt ihr wirklich solche Christen sein? Hobbyhorser. Ich denke, das bringt es auch sehr deutlich auf den Punkt. Ein richtiger Reiter, der nutzt die Kraft des Pferdes, auf dem er sitzt. Nicht er strengt sich an, Reiten kostet sich auch eine gewisse Kraft, aber das Entscheidende tut doch das Pferd. Das springt, das läuft, das geht über die Hindernisse. Die Hobbyhorser, die haben nur ein Steckenpferd, die müssen alles aus eigener Kraft tun. Und vermeintliche Pseudo-Christen, die meinen, sie müssten durch eigene Anstrengung ein gutes Leben mit Jesus führen und Jesus nahe sein, das sind wie solche Hobbyhorser. Sie hobbeln durchs geistliche Leben in eigener Kraft, auf einem geistlichen Steckenpferd und nicht in der Kraft, die Jesus durch den Heiligen Geist uns gibt. Und deshalb, liebe Geschwister und liebe Gäste, Christsein fängt an mit einem klaren Ja zu Jesus. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich nehme die Vergebung an, die er am Kreuz für mich vollbracht hat. Das ist übrigens gar nicht so einfach, wie es sich anhört. Und mancher arbeitet sein Leben lang daran. Warum? Wenn ich die Vergebung annehmen will, dann muss ich vorher ehrlich erkannt und bekannt haben, dass ich Vergebung brauche. Das heißt, ich muss mich beugen. Vor Gott, gegebenenfalls auch vor meinen Mitmenschen. Und Schuld bekennen und benennen. Und das fällt vielen Menschen ausgesprochen schwer. Aber ohne dieses Sich-Beugen geht es in die Nachfolge Jesu nicht hinein. Wer stolz erhobenen Hauptes ein Jünger Jesu sein will, wird nie dort ankommen, bei Jesus. Es heißt weiter, ich unterstelle mein Leben ihm als meinem Herrn. Das hat wieder was mit Demut und Beugen zu tun. Und von jetzt an hat er das Sagen in meinem Leben. Mein Leben ist geprägt vom Vertrauen und vom Gehorsam ihm gegenüber. Diese Entscheidung, liebe Täuflinge, habt ihr getroffen und heute in der Taufe habt ihr es euch öffentlich von unserem Herrn zusagen lassen, ihr gehört zu ihm. Ihr seid durch den Heiligen Geist mit ihm verbunden. Jesus wohnt durch seinen Heiligen Geist in jedem von euch. Das ist ganz wichtig zu betonen, auch im Blick auf Lehren, die behaupten, man bräuchte zusätzlich zur Bekehrung noch die sogenannte Geistestaufe, um den Heiligen Geist zu empfangen. Nein, Gott sagt es in seinem Wort ausdrücklich anders. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8, Vers 9. Man kann nicht bekehrt und wiedergeboren sein und zu Jesus gehören, ohne den Heiligen Geist zu haben. Ob man ihn dann in seinem Leben zur Wirkung kommen lässt oder ob man ihn immer schön klein hält, weil das eigene Ego immer noch das Sagen haben will, das ist ein anderes Thema. Aber der Heilige Geist ist in unserem Leben da, wenn wir wirklich in die Nachfolge Jesu getreten sind. Und deshalb, wer zu Jesus gehört, der lebt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der lebt im Auftrag und der Verheißung unseres Herrn. Beginnen wir mit dem Auftrag, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. An 11 Jünger ergeht dieser Auftrag zunächst. Ich denke, da wird es schon spannend. Jesus spannt einen großen Bogen und da sitzen nicht ganz doppelt so viele wie ihr da vorne. Und die sollen jetzt die Welt, diese Erde, alle Völker zu Jüngern machen. Und das ohne Auto, ohne Flugzeug, ohne Eisenbahn, ohne Radio- und Fernsehübertragung und ohne Zeitung. Man muss sich das mal vorstellen, die armen Kerle hatten weder ein Handy noch einen Computer, kein Internet, nicht mal ein ganz simples Telefon. Wenn man das mit heute vergleicht, dann muss man sagen, die standen eigentlich ohne alles in der Welt. Zu Fuß. Im Wesentlichen mussten sie sich fortbewegen, hatten vielleicht mal irgendein Reittier, eine Kutsche oder ein Segelschiff, aber das war's dann auch schon. Da fragt man sich, was für Wunderknaben müssen das gewesen sein, denen Jesus diese gewaltige Aufgabe zumutet? Was waren das für geistliche Kraftpakete? Die Antwort gibt uns Vers 17. Wir lesen: Etliche aber zweifelten. Das waren die Kerle, die Jesus losgeschickt hat, denen er gesagt hat, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Etliche aber zweifelten. In diesem griechischen Wort verzweifeln. Edistasan steckt die Vorsilbe für zwei. Dis kennt er als Fremdwort immer mal wieder. Es zeugt also von einer Zwiespältigkeit des Herzens. Einerseits haben sie ja 3 Jahre mit Jesus gelebt, 3 Jahre seine Wunder erlebt, aber da ist immer noch das alte Nagen des Zweifels. Und man muss sich das vorstellen. Ich denke, das ist immer wieder ganz wichtig, dass wir keine verklärte Sicht auch nicht von den Aposteln haben. Die standen nicht irgendwo meilenweit über uns, die standen in genau den gleichen Anfechtungen, Herausforderungen und Kämpfen wie wir. Nicht nur in den grauenvollen Stunden des Karfreitags zweifelten sie, nicht nur als Jesus am Kreuz starb, nicht nur in den bangen Tagen bis zum Ostermorgen hin, und auch nicht jetzt nur auf diesen Bergen in Galiläa, solange sie warten, bis Jesus und ob Jesus wirklich kommt. Er hat sie dahin geschickt. Kann man schon vorstellen, dass da mancher gesagt hat, kommt er denn wirklich? Nein, Vers 17 sagt, als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Sie haben das leere Grab gesehen, sie hatten etliche Begegnungen mit dem Auferstandenen. Zwischen Ostern und Himmelfahrt ist er ihnen ja 40 Tage lang immer wieder als der vom Tod Auferstandene erschienen, hat mit ihnen geredet, teils mit ihnen gegessen. Jetzt steht er sichtbar und leibhaftig vor ihnen und etliche zweifeln immer noch. Ihr Lieben, das ist auch für uns wichtig, das zu sehen. Die Bibel redet nüchtern und ohne jedes Pathos über die Apostel, die der Herr berufen hat. Das waren keine Wunderknaben, das waren keine außerordentlichen Glaubenshelden, das waren Sünder und Zweifler wie wir. Nicht der großartige Glaube der Jünger ist die Grundlage für den Missionsauftrag, nicht ihre Einsatzbereitschaft, nicht ihr brennender Eifer. Die Grundlage unseres Auftrags ist die großartige Verheißung, mit der uns der Herr seinen Auftrag begründet hat. Und das ist wichtig zu wissen, gerade in Zeiten, in denen wir vielleicht selbst auch kleingläubig und flügellahm geworden sind. Und solche Zeiten gibt es ja auch im Leben eines Jesus-Nachfolgers durchaus immer wieder einmal. Ich habe meine Schüler und Konfirmanden im Blick auf diesen Befehl Matthäus 28 immer wieder gefragt, welches Wort ist hier ganz besonders wichtig, vielleicht das Wichtigste überhaupt? Euch heute Morgen habe ich es leicht gemacht, wir haben es schon rot markiert und unterstrichen. Mir ist gegeben, alle Gewalt, steht im Griechischen wirklich so drin, keine schlampige oder großzügige Übersetzung, steht genauso da. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein kleines, unscheinbares Wörtlein kommt 4-mal vor, eigentlich noch 2-mal sinngemäß, nämlich im Himmel und auf Erden, das heißt auch alle, nämlich überall in der sichtbaren und unsichtbaren Welt und bis an der Weltende auch alle, nämlich alle Tage. Eigentlich 6-mal inhaltlich die unbegrenzte Zusage alles. Was sagen uns diese 4 bis 6 alle? Ich habe es in 3 Punkte untergliedert. Erstens, die Macht Jesu kennt keine Grenzen. Zweitens, sein Auftrag kennt keine Grenzen. Drittens, seine Verheißung kennt keine Grenzen. Sie gilt ausnahmslos überall, wo der Herr uns hinsendet. Erstens, die Macht Jesu kennt keine Grenzen. Mit dem Hinweis auf diese Tatsache leitet Jesus den Auftrag ja ein. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Die Bibel unterscheidet 2 Arten von Gewalt, ist auch bei uns durchaus üblich. Nämlich das eine ist die Kraft, die Fähigkeit, die Möglichkeit, das wozu ich in der Lage bin. Das andere ist die Autorität. Nicht zu allem, was ich kann, bin ich auch autorisiert. Ich kann zum Beispiel in den Nachbarsgarten gehen und seinen Baum umsägen. Das kann ich, insbesondere wenn ich eine handliche Kettensäge habe, ist das überhaupt kein Problem. Aber im Normalfall bin ich dazu nicht autorisiert. Ich kann es, aber ich darf es nicht. Jesus redet hier von der Vollmacht, von der Autorität. Er kann nicht nur alles, er darf auch alles. Er hat alle Vollmacht, alle Autorität im Himmel und auf Erden, in der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das gilt bis heute uneingeschränkt. Also gesagt, das gilt bis an der Weltende, alle Tage. Und ihr Lieben, in dieser Autorität, in dieser Vollmacht sendet er uns. Sie gilt hier auf der Erde. Griechisch ge, das ist nicht der Kosmos, nicht der Äon des Zeitalters, ist die Rede von dieser Erde, dieser Globus. Auch hier auf dieser Erde hat Jesus alle Gewalt. Ist wichtig, interessant, obwohl doch der Fürst und Gott dieser Welt eigentlich ein anderer ist, Satan. Müssen wir ernst nehmen, aber auch Satan steht unter der Autorität Jesu, ohne Ausnahme. Er darf keinen Millimeter weitergehen, keinen Millimeter handeln, wenn Jesus es nicht zulässt. In letzter Konsequenz gibt es also keine Macht und keine Gewalt außer der unseres Herrn Jesus Christus. Das gilt auch, wenn politische Kräfte versuchen, der Gemeinde und unserer Arbeit Schaden zuzufügen. Was sie können und dürfen oder auch nicht, ist alles durch die Hand unseres Herrn gegangen. Und wir nehmen es dankend an, im Wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das fällt nicht immer leicht, wir haben ja auch so unsere Vorstellungen, und die sind nicht immer zu 100% deckungsgleich mit den Vorstellungen unseres Herrn. Und die Abweichungen, die dann auftreten können, die machen uns da und dort durchaus zu schaffen. Das sind manchmal harte Kämpfe, in die uns der Herr hineinstellt. Aber in allem wollen wir ihn mit unserem Vertrauen ehren. Wir können ihm durch nichts eine größere Ehre erweisen als durch unser Vertrauen. Wenn der Herr es hindern will, genügt ein Wort von ihm, und wenn er es nicht hindern will, dann wird uns auch das zum Besten dienen. Ist das nicht ein großartiges Wissen? Und darum sagt Jesus, in diesem Wissen, auf dieser Grundlage geht hin, weil das so ist, weil ich alle Macht habe. Jesu Macht kennt keine Grenzen. Darauf gründet der Auftrag, Macht zu Jüngern, alle Völker. So groß und grenzenlos die Macht Jesu ist, so groß und grenzenlos ist auch der Auftrag, alle Völker. Damit sind wir beim zweiten Punkt, der Auftrag Jesu kennt keine Grenzen. Weder bezüglich der Sprache, der Rasse, der Kultur, erst recht nicht der Religion. Niemand, sagt Jesus, kommt zum Vater, denn durch mich. Und deshalb müssen auch alle mit dem Evangelium erreicht werden. Ausnahmslos. Nebst der Evolutionslehre ist es Satans gefährlichste und erfolgreichste Strategie gegen die Mission, dass er diese Aussage bestreitet. Erfolgreich bestreitet heute längst bis in evangelikale Kreise hinein. Auch da ist längst nicht mehr überall klar, dass allein Jesus rettet. Aber das ist die Botschaft der Bibel, das sagt der lebendige Gott. Niemand kommt zum Vater, niemand kann gerettet werden ohne durch Jesus. Nicht durch Buddha, nicht durch Krishna, nicht durch Mohammed oder den Koran, auch nicht durch den Papst oder die römisch-katholische Kirche. Jeder braucht Jesus. Und deshalb der Auftrag, Macht zu Jüngern, das heißt zu Jesus-Nachfolgern, alle Völker. Und wie sollen sie das machen? Durch Taufen und Lehren. Zum Jüngermachen gehört die Taufe. Heute unser Kernthema und ein ganz großes Streitthema. Der erste Streitpunkt, der geht schon los, wie getauft wird, auf welchen Namen. Die Taufe des Dreieinen Gottes. oder doch die Taufe auf den Namen Jesu. Da werden hitzige Diskussionen geführt. In Jesus ist natürlich der ganze dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist präsent. Aber ihr Lieben, es ist unsinnig zu streiten, ob man nur auf den Namen Jesu taufen darf. Ich wundere mich immer wieder eigentlich die letzten Jahre und Jahrzehnte von Tag zu Tag fast mehr, über was man in der Christenheit alles streiten kann. Und das nimmt immer mehr zu, habe ich den Eindruck. Die Taufe auf den Namen Jesu ist definitiv nicht biblischer und definitiv nicht mehr als die Taufe auf den Namen des dreieinen Gottes. Im Gegenteil, wir sehen es, Samarien waren die Christen nur auf den Namen Jesu getauft und der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen. Haben sicher auch andere Umstände mit einer Rolle gespielt. Aber wenn die Taufe auf den Namen Jesu die biblische Zauberformel wäre, auf die es ankommt, dann hätte das in Samarien anders laufen müssen. Die Taufe auf den dreieinen Gott ist die unbestritten anerkannte Taufe in einer Vielzahl von Kirchen und Gemeinden. Sie beinhaltet das klare Bekenntnis zum dreieinen Gott. Heute ganz besonders wichtig, weil auch dieses Bekenntnis von vielen unnötigerweise in Zweifel gezogen wird. Zweiter Streitpunkt, der Zeitpunkt der Taufe. Kritiker der Säuglingstaufe berufen sich ja unter anderem auf diesen Befehl und sagen, erst kommt das Jüngermachen, also die Bekehrung und dann die Taufe als zweites, auf keinen Fall umgekehrt. In der Orientierung Nummer 10 zur Taufe bin ich im Detail darauf eingegangen, hier will ich es nur ganz kurz anreißen. Wenn man sich schon auf Matthäus 28 berufen will, dann sagt dieser Abschnitt das reine Gegenteil. Denn sprachlich, man sieht es in den deutschen Übersetzungen in der Regel nicht, in der griechischen ist die Struktur absolut eindeutig. Macht zu Jüngern ist der übergeordnete Befehl, das sogenannte regierende Verb, sagt man grammatisch korrekt zu dieser Konstruktion, der eigentliche Auftrag. Und dann folgen die Ausführungsbestimmungen, taufend und lehrend. Das sind untergeordnete Partizipien, die beschreiben, wie man jetzt das Jüngermachen umsetzen soll. Und dann kommt tatsächlich die Taufe wörtlich an erster Stelle. Aber es wäre genauso falsch, aus dieser kurzen Nennung eine verbindliche Reihenfolge von Taufe und Glaube abzuleiten, wie es umgekehrt auch für Markus 16,16 gilt. Wer glaubt und getauft wird. Weiter will ich diesen Aspekt hier nicht vertiefen, nur so viel. Biblisch entscheidend ist nicht die Reihenfolge von Taufe und Glaube, sondern dass beides zusammenkommt. Das ist der wichtige Punkt. Die Taufe allein rettet nicht. Taufe und Glaube gehören zusammen. Der dritte Streitpunkt, da habe ich mich auch in den letzten Jahren gewundert, dass das vertreten wird. Es gibt Leute, die lehnen eine Taufe, wie wir sie heute praktiziert haben, generell ab. Mit wenig oder viel Wasser untertauchen, besprengen vor oder nach dem Glauben, zum Glauben kommen, generell lehnen sie es ab und berufen sich auf Epheser 5, Vers 26, das Wasserbad im Wort und sagen, mit der Taufe ist ja gar nicht wirklich eine Taufe mit physischem Wasser gemeint, sondern die Taufe ist rein geistlich zu verstehen, dass wir mit dem Wort Gottes quasi getauft sind. Sie haben insoweit recht, dass das Wasser in der Bibel tatsächlich ein Bild fürs Wort Gottes ist. Aber das eine, was ich immer wieder betone, schließt das andere bekanntlich nicht aus. Natürlich ist auch in der äußeren Wassertaufe, die wir heute an euch Täuflingen vollzogen haben, das Wort Gottes das Entscheidende. Das hat schon Martin Luther vor 500 Jahren betont, dass das Wasser, deshalb logischerweise auch nicht die Menge von Wasser, es nicht tut, sondern der Glaube, so hat er formuliert, der dem Wort Gottes in der Taufe vertraut. Das Wort Gottes ist der Felsengrund, an dem machen wir uns fest, darauf gründen wir unser Leben. Nicht auf die Frage, ob wir etwas früher oder etwas später getauft wurden, sondern aufs Wort Gottes. Das ist Fundament. Soweit zur Taufe. Und dazu gehört dann das Lehren. Lehrt sie halten alles. Ist auch unser Lehrauftrag grenzenlos, Antwort: Jein. Er ist grenzenlos, aber genau definiert. Er sagt, was ich euch befohlen habe. Wisst ihr, das bringt viele Pfarrer in den Landeskirchen in Schwierigkeiten. Denn das heißt, es geht nicht darum, was der Oberkirchenrat will und befiehlt. Es geht darum, was Jesus geboten hat. Aber diese Problematik ist in den Freikirchen und den freien Gemeinden grundsätzlich keine andere. Nur ist es da eben vielleicht nicht die Kirchenleitung, sondern die Gemeindeleitung vor Ort oder eine Bundesleitung oder ein Ältester, der sich als alleiniger Chef der Gemeinde sieht, oder ganz simpel und banal die Wünsche und Ansprüche der Gemeindeglieder und Spender. Überall da stehen wir in der Spannung, in der Herausforderung: Wollen wir tun, was Jesus befohlen hat, oder das, was welche Leute auch immer von uns erwarten? Und ich kann es euch aus eigener Erfahrung sagen, das ist in freien Gemeinden nicht notwendigerweise einfacher als in der Landeskirche. Aber wichtig, egal ob hier oder dort, wir haben keine Vollmacht, etwas anderes zu lehren als das, was Jesus in seinem Wort geboten hat. Wo wir etwas anderes lehren, verlassen wir unseren Auftrag und stehen damit auch außerhalb seiner Verheißung. Wichtig ist, das Lehren hat ein konkretes Ziel, denn Jesus sagt nicht einfach, lehrt sie, er sagt, lehrt sie, halten alles. Es geht nicht um theoretische Wissensvermittlung, geht auch nicht in erster Linie um die Vermittlung von Glaubenssätzen. So wichtig es ist, dass wir Gewissheit haben, dass wir den richtigen Glauben haben. Den Glauben, der trägt in Zeit und Ewigkeit. Da kommen wir an Glaubenssätzen auch nicht ganz vorbei. Dogmatik ist nichts Schlechtes, auch wenn sie heute in vielen freien Gemeinden schlecht geredet wird. Sie ist wichtig, aber sie ist nicht der Kern. Im Kern geht es bei christlicher Lehre um ein neues Leben mit Jesus. Lehret sie, halten alles. Das griechische Wort bedeutet vor allem etwas aufmerksam beobachten, im Auge behalten, nämlich um dann konsequent danach zu leben. Dass wir unser Leben mit Jesus bestmöglich an seinem Wort ausrichten und damit auch bestmöglich in seiner Verheißung leben und arbeiten. Wir haben also festgestellt, erstens, die Macht Jesu kennt keine Grenzen, zweitens, der Auftrag Jesu kennt keine Grenzen, und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, die Verheißung Jesu kennt keine Grenzen. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus hat ja diese Verheißung bzw. den Befehl mit zwei Grundverheißungen eingerahmt. Die räumliche am Anfang: mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, das ist räumlich, überall. Und dann die zeitliche am Schluss: alle Tage bis an der Weltende. Da ist vom Äon die Rede, von der Vollendung dieser Weltzeit. Mit seiner ganzen unbegrenzten Macht und die Autorität ist Jesus bei uns, bis dieses Zeitalter, in dem wir heute noch leben, vollendet ist. Es ist ganz wichtig, ihr Lieben, diese Weltzeit endet nicht einfach, die hört nicht einfach auf und verläuft quasi im Nichts und Nirgendwo. Nein, sie wird aktiv von Gott vollendet. Und das heißt dann wörtlich zum Ziel gebracht. Im Griechischen Syntelios ist eine Zusammensetzung von Sünde, das heißt immer zusammen. Und Teleos ist das Ziel. Das heißt, es wird etwas aufs Ziel hin zusammengefasst und gebündelt. Das macht Gott. Und was ist diese Vollendung dieses Äons? Jesus sagt es in Matthäus noch 13, Vers 39 folgende, im Gleichnis von Unkraut unter dem Weizen. Auch für uns heute ein wichtiges und zugleich tröstliches Wort Gottes. Die Ernte ist die Vollendung, gleicher griechischer Begriff, der Welt. Die Schnitter sind die Engel, gleich wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende dieser Weltzeit gehen. Das heißt, die Vollendung dieser Welt geschieht durch das Gericht Gottes über das Böse auf dieser Welt. Die Ernte ist in diesem Fall eine negative, eine Ernte zum Gericht, nicht in die himmlischen Scheunen, sondern zum Feuer. Das Böse wird mit Feuer verbrannt und eliminiert, ausgerottet. Zuvor ist die Vollzahl der Heiden eingegangen, damit ist auch unser Auftrag erfüllt. Das heißt umgekehrt, solange wir im Auftrag stehen, solange gilt auch die Verheißung unseres Herrn bis zum letzten Augenblick. Und das, liebe Geschwister, war die Ausstattung der Apostel. Wir hatten ja ganz am Anfang gefragt, was waren das für Wunderknaben? Was waren das für geistliche Kraftpakete? Waren sie nicht weder das eine noch das andere? Alles, was sie hatten, war die Verheißung der Gegenwart unseres Herrn in seiner Kraft. Und ihr Lieben, bis heute genügt das Vertrauen auf diese Verheißung, mehr brauchen wir nicht. Im Vertrauen auf diese Verheißung können wir gehen gegen alle Widerstände. Und wir haben gewaltige Widerstände zu erwarten, das war vor 2000 Jahren nicht anders, als es heute ist, denn wir sind gesandt, Menschen aus dem Finsternisreich Satans ins Lichtreich Gottes zu retten. Und das lässt sich Satan nicht ohne Gegenwehr gefallen. In den letzten Tagen dieser Weltzeit ganz besonders. Wir erleben es ja immer wieder. Wenn wir allein die letzten Jahre zurückdenken, da gab es vielfache Angriffe sowohl von innen als auch massive von außen. Und die halten bekanntermaßen immer noch an. Das ist unvermeidlich. Denn der geistliche Endkampf ist in diesen Tagen längst in vollem Gange. Satan bietet kurz vor der Wiederkunft Jesu alles auf, was er an Mächten der Finsternis aufzubieten hat. Ihr lieben Täuflinge, man muss es sagen, das ist nicht immer leicht. Das ist auch nicht immer ermutigend. Das durchzuhalten ist menschlich schlicht unmöglich. Und es wird immer unmöglicher. Aber wir müssen es ja auch nicht. Wir sind ja keine Hobbyhorser, haben wir gehört, sondern wir reiten also nicht in eigener Kraft auf dem geistlichen Steckenpferd, sondern mit dem Herrn. Ihr habt es ja schon bis in die jüngste Vergangenheit erlebt, wie ernüchternd, zäh und manchmal auch enttäuschend die Arbeit im Reich Gottes sein kann. Da wollen wir gar nicht drum herum reden. Da wollen wir auch nichts beschönigen. Die Macht der Finsternis wütet gewaltig. Es dürfte rund 10 Jahre her sein, da bekam ich Besuch von einem Mann, der war nicht lange davor zum Glauben gekommen. Und er meinte sinngemäß in diesem Gespräch, er suche seitdem eine Gemeinde, die dem biblischen Vorbild entspreche. Also habe ich ihm gesagt, da kommen Sie zu spät. In meiner Kindheit und Jugend vor 50, 60 Jahren, da gab es solche Gemeinden noch häufiger. Vielleicht auch noch vor 30 bis 40. Aber in den letzten 20 Jahren sind solche Gemeinden weithin ausgestorben. Gemeinden, in denen man das Wort Gottes in seiner Ganzheit ernst nimmt und in geschwisterlicher Liebe und Einmütigkeit miteinander lebt und arbeitet. Solche Gemeinden muss man schon seit Jahren wie die berüchtigte Nadel im Heuhaufen suchen. Darf sich glücklich schätzen, wenn man irgendwo eine gefunden hat. Ich hoffe, unsere Gemeinde in der Eichenau hat wenigstens ein bisschen davon bewahrt. Und ich bete, dass der Herr es schenken möge, dass wir das miteinander pflegen. Das Leben in Liebe und Einmütigkeit, wie einen kostbaren Schatz. Das ist's nämlich. Ein Thema war ja in den letzten Wochen die sogenannte Unverlierbarkeit des Heils. Uwe Bausch hat dazu sehr gut und treffend gesagt, wenn wir in Jesus bleiben, dann können wir das Heil nicht verlieren. Und so gilt es auch hier. Wenn wir in Jesus bleiben, dann wird es uns auch in Zukunft gelingen, diesen kostbaren Schatz eines geistlichen und liebevollen Lebens miteinander zu bewahren und zu mehren. Denn wenn wir in Jesus sind, dann reden und handeln wir in der Vollmacht Jesu, in der Kraft des Heiligen Geistes. Dann sind wir eben keine geistlichen Hobbyhorser, dann leben und handeln wir in der Fülle seiner großartigen Verheißungen. Und deshalb lassen wir uns auch von allen Widrigkeiten innerhalb der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde dieser Tage nicht entmutigen. Wir warten vielmehr gespannt jeden Tag darauf, wie sich die Macht Jesu mitten in diesen Herausforderungen zeigen wird. Wie er uns in unserem Leben, in unserer Gemeinde bewahrt und segnet bis zum Tag der Entrückung. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, für dein wundervolles Wort, mit dem du uns eben auch mitten in diesen Herausforderungen und Kämpfen der letzten Tage vor deiner Wiederkunft immer wieder ermutigst, stärkst, unseren Auftrag wichtig machst, vor Augen führst, uns deine grenzenlosen Verheißungen vor Augen stellst, Herr. Und dass wir mit unserer kleinen Kraft da überhaupt nicht verzagen müssen, weil es nicht um unsere Kraft, sondern um deine Kraft geht. Und da befehlen wir dir auch all die Kranken, Schwachen, Notleidenden, ja auch in Leib und Seele Zerschlagenen, Deprimierten, die mit vielen Fragen vielleicht vor dir kommen und sagen, Herr, warum musste ich da jetzt durch? Warum musste ich das durchstehen? Warum hat mich jetzt auch wieder diese Not, dieses Elend getroffen? Dass du unsere Herzen erfüllst mit dem Vertrauen auf dich. Das war egal, wie groß die Not, das Elend, die Krankheit, Arbeitslosigkeit, was es auch immer sein mag in diesen Tagen sein mag, es steht alles unter deiner Verheißung. Und du hast einen Weg durch und du hast einen Weg zu deiner Zeit auch wieder heraus. Und lass uns geduldig warten und es bis dahin dankend und lobsagend annehmen. Wir danken dir, dass du auch weiterhin, wie du es in der Vergangenheit getan hast, bewahrend deine Hände über der Gemeinde halten wirst. Befehlen dir heute auch in diesem Gottesdienst in ganz besonderer Weise unsere 6 Täuflinge an. Auch sie werden von den Angriffen und Anfechtungen Satans nicht verschont bleiben. Aber sie dürfen sich in dir bergen, dürfen in dir Zuflucht suchen. Wir befehlen sie in deine Hände, dass du schützen, bewahren, sie von allen Seiten umgibst und durch alles hindurchträgst. So hast du es verheißen, so wirst du es tun. Und so sei du nun auch weiter mit uns an diesem Tag. Wir danken dir auch fürs Wetter, dass es nicht ganz so brütend heiß geworden ist, dass wir mit in deiner Gemeinschaft, in der Gemeinschaft miteinander gute Gespräche und Begegnungen haben dürfen, dass du alle auch wieder gut nach Hause führst, wenn es dann soweit ist, alle wohlbehalten wieder zu Hause ankommen. Und befehlen dir nochmal in ganz besonderer Weise die Kranken und Niedergeschlagenen, aber auch unsere verfolgten Geschwister an. Du siehst ihre Not, seh du auch ihnen ganz besonders nahe. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.